Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und ich freue mich wieder heute mit meinen beiden Gästen. Zwei Gäste, ihr seid ja fester Bestandteil dieses Podcasts. Hi Martin, hi Alex.
Hallo David.
Jo, grüß euch.
So, wir wollen heute, ich lasse mich mal inspirieren von dir, Alex, einmal wieder zur Hirnrinde und zurück. Ich finde den Ausdruck immer sehr lustig. Und zwar habe ich jetzt heute mal eine Frage mitgebracht und ich habe mir gedacht, wenn man jetzt in eine neue Rolle kommt. Ne? Ich bewerbe mich in einer Organisation, ich komme dahin oder als Externer und dann muss ich eine Rolle ausfüllen. Das ist ja schon mal die erste Unterscheidung zwischen Mensch und Rolle. Und dann kann es ja passieren, dass ich merke, dass ich irgendwie überhaupt nicht wirksam sein kann oder irgendwie fühlt sich das komisch an. Und dann hatte ich jetzt irgendwie so den Gedanken, ich habe ja eine ganze Historie, ne? Ich weiß ja gar nicht, was vorher in dieser Rolle gemacht wurde, wie die Organisation kommunikativ diese Rolle schon aufgeladen hat. Und das ist ja eigentlich ein ganz schönes Problem, weil ich überhaupt nicht weiß, in welches Nest ich mich da setze. Und da möchte ich heute mit euch mal drüber nachdenken. Schön. Können wir da überhaupt was machen?
Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Nee, also das kommt täglich dutzende Male vor, ne? Überall. Ne? Jeder, der irgendwo neu anfängt, sich bewirbt, wo reingeht oder auch einen Wechsel innerhalb der Organisation macht. Ne? Beispiele, keine Ahnung, es gibt, man ist Agile Coach, geht wo rein, der Vorgänger hat irgendwie Mindset-Arbeit gemacht und probiert Agilität einzumassieren, ja, du hast halt einfach eine ganz andere Ausrichtung, wie du so an sowas rangehst, dann pappt es erstmal an dieser Rolle dran, ne, also die du da übernimmst, ja, und so machst du das gar nicht oder was und ich dachte und so, ne, also an sowas merkt man das dann, dass das an einem klebt, ja, ohne dass man es will.
Ja, also nachdem ich ja auch schon mehrere Organisationen eintreten durfte oder Mitglied sein durfte, haben wir oft sozusagen eigentlich die Situation, ich habe jetzt eine Rolle, die ich eigentlich nicht bin. Ne? Also die sozusagen die große Erzählung, so war es zumindest bei mir, ist immer beim Bewerbungsgespräch, in der Regel haben wir ja Bewerbungsgespräche, wird einem ja erzählt, was man sucht, ne? Das ist meistens dann eine Rollenbeschreibung. Ich nenne es mittlerweile gerne eine Bauteilbeschreibung. Ne? Diese Bauteile fehlen uns und die geben wir jetzt dann diese Rolle oder diese Erwartung und das bekommt dann einen Namen und also die Rolle oder so, weiß ich nicht, so ein Software-Ingenieur. Ne? Und dann schreibt man das aus und dann bewirbt man sich und denkt sich, das ist ja toll, das würde zu mir passen. Ne? Und dann geht es halt schon los. Ne? Dann sitzt man beim Bewerbungsgespräch und denke mal, in der Regel sitzt ja nicht mein zukünftiger Vorgesetzter oder meine Arbeitskollegen dort, sondern Person aus der HR-Abteilung. Und ich glaube, da hier fängt ja schon das Problem an.
Wie seht ihr? Vorderbühnentheater, ne?
Ja, genau. Die kennen die Zuschreibung möglicherweise gar nicht, ne? Also die gehen dann nach dieser Bauteilbeschreibung durch, ja. Okay, kann Agile, kann Safe Framework, kannst du Englisch? Ja, gut, wunderbar. Jetzt machen wir mal Social Skills, kannst du reden? Ja, gut, wunderbar. Check, ne? Rein ins Gewühl, ja. Und was da dran klebt, kriegst du eigentlich in der Regel nicht raus. Jedenfalls so nicht.
Und wie entsteht das eigentlich? Also das wäre so eine Frage, was wir vielleicht jetzt ein bisschen dranhängen können. Wir haben jetzt irgendwie so, gibt es eine Rollenerwartung, ne, so eine hört sich ja oft schon so Ausschreibungen, also klassische Ausschreibungen, es gibt natürlich Ausnahmen, das heißt nicht, dass jede Ausschreibung wirkungslos ist, aber die klassischen Ausschreibungen sind ja schon volle Erwartungen, ne, man hört, umsonst sagt man nicht immer, wer soll das alles können, muss ich ja 100 Jahre alt sein.
Ja, es kann ja per Definition nur vor der Bühne sein, ne? Weil das, was ich ja formal per Kriterien, per Checkliste irgendwie definieren kann, ist ja das, was ich nur vordergründig irgendwie messen kann. Dass da aber natürlich noch viel mehr dran hängt, das kann ja in der Ausschreibung oder in einer Stellendefinition gar nicht drin vorkommen. Nee. Aber jetzt mal, also aus der Systemtheorie-Brille draufgeschaut, ist es ja so, dass wenn die Organisation aus Kommunikation besteht, dann muss ja die Rolle, die ich als als Mensch dann besetze, ist ja auch nur ein kommunikatives Abbild. Also die ist ja irgendwie kommunikativ aufgeladen. Vor allen Dingen, wenn ich eine Rolle besetze, die es halt schon vorher gab. Manchmal hat man ja das Glück und man kommt irgendwie an eine Stelle, die selbst für einen geschaffen wurde, aber das ist ja selten der Fall. Und dann wurde das ja über die Jahre, Jahrzehnte eventuell, wurden sich ja Geschichten erzählt und dann hängt eben an dieser Rolle ein kommunikatives Bild. Das hat sich so stabilisiert über die Zeit. Mhm. Und damit muss ich ja dann irgendwie lernen, umzugehen.
Also man könnte sozusagen sagen, je älter die Rolle, desto größer diese informelle Erzählungen dazu, oder?
Ja, genau. Ja.
Also wenn zum Beispiel ein langgedienter, also ein Fachbereichsleiter geht, ja, der was seit 30 Jahren dort gute Arbeit geleistet hat, also im Sinne der Organisation, und der wird jetzt nachbesetzt. Das heißt, da haben wir ja unglaublich viel informelle Erwartung, die ja dann beim Bewerbungsgespräch ja nicht für den Bewerber oder die Bewerberin erkennbar oder sichtbar ist. Hm. Vor allem, natürlich, wenn man, ich führe nur kurz aus, wenn man natürlich noch schon länger im Berufsleben ist, bekommt man das mit. Ja, also das lernt man, dass man sagt, okay, da erzählen wir jetzt einer Vorderbühnen-Show, das müssen sie machen. Ne? Aber da stehen unglaublich viele, sicher viele Erwartungen dahinter. Aber wenn man, sage ich mal, neu ins Berufsleben kommt, bin mir nicht sicher, ob man das weiß. Ja,
ja, mittlerweile, also ich ignoriere sowas gänzlich. Ne? Also wenn ich irgendwelche Ausschreibungen sehen würde, ja, und sage, hey, das und das braucht man alles und da erfülle ich irgendwie von 5 Punkten 3 nicht, ja, das ignoriere ich vollkommen. Ja? Weil man weiß, dass das nicht erfüllbar ist. Ja, und diese Erwartung, man kennt das ja, oh, das sind aber große Fußstapfen, der du da reintrittst, ne? Also da haben wir die beiden Bausteine, ne? Einmal die Zuschreibung, die aus der Historie basiert, und einmal die Erwartungshaltung, die sich in die Zukunft richtet. Ja. Und diese Naivität zu glauben, dass man da in diese Fußstapfen reintritt, das ist quasi nicht möglich, ne? Weil im talentbasierten Umfeld der Komplexität gibt es diesen Match nicht. Ja? Das wäre sehr, sehr großer Zufall. Das heißt, er wird die Rolle immer anders ausgestalten. Ja? Also diese Naivität, dass man das weiterführen könnte im Sinne eines Maschinendenkens der Firma. Ne? Also so denken die ja. Ah, da ist mir jetzt ein Bauteil verloren gegangen, jetzt muss ich das gleich wieder einsetzen. Ich suche jetzt genau das. Ja? Und daraus resultiert auch dieses wahnwitzige Bewerbungsparadoxon, sage ich mal, dass die immer exakt diese Stelle suchen und dann sagen, wir finden keinen, der darauf passt. Natürlich nicht, geht nicht. Da gab es nur einen da, der das kann, nämlich diese eine Person. Ja? Mhm. Und diese Flexibilität ist ja da nicht da, aber die gibt es deshalb nicht, weil dieses Maschinendenken existiert. Ich muss ein Bauteil ersetzen, nämlich diese Rolle. Ja?
Passend zur aktuellen Lage, auch politisch, fällt mir jetzt gerade ein, das erklärt ja auch, warum gerade in diesen sehr aufgeladenen Rollen, wie jetzt zum Beispiel des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, also jetzt, ich überspitze, aber letztendlich ist es ja egal, wer diese Rolle macht, ne? Weil da sind so viele Zuschreibungen drauf, das ist so systemstabil, diese Rolle und Erwartungen, da kannst du als Person, bist du in so einem Korsett, also so fühlt es sich für mich zumindest an, das ist echt schwierig, da rauszukommen. Deswegen glaube ich, nehme ich zumindest auch wahr, dass es eigentlich egal ist, ob jetzt A oder B Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist, weil das System diese Rolle quasi schon vorgibt. Das ist so stabil geworden über die letzten Jahrzehnte, kaum was zu machen. Mhm. Vielleicht könnte eine Erklärung sein.
Du hast eigentlich dann nur die Möglichkeit, wenn eine Rolle so stabil ist, wie du gerade erklärt hast, durch Zuschreibung und Erwartung, so eigentlich auch so zeitstabil, ne, in der Zuschreibung und in der Erwartung. Das ist ja nicht so, dass nach einer Wahl man sagt, naja, den neuen Kanzler stelle ich mir so vor, oder der sollte jetzt, sondern er soll immer uns alle zum Besseren führen, ne, zu mehr Wohlstand, ne, diese große Erzählung und jedem soll es gut gehen und so weiter. Und Frieden also Frieden fortsetzen, ne, den europäischen Frieden. Aber das heißt, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als wie das zu akzeptieren und so gut wie möglich auszugleiten, oder? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Also was könnte ich eigentlich tun, um diese Rolle einer neuen Zuschreibung zu verpassen? Habe ich da überhaupt die Möglichkeit?
Also du gehst rein und dir passt das eigentlich nicht. Also du bist jetzt neuer Kanzler und sagst, so mag ich das nicht, leben die Rolle. Oder du bist ein neuer Scrum Master, gehst rein und sagst, also so machen wir das nicht mehr. Was machst du dann? Ja, gute Frage.
Also wenn wir vielleicht vom Kanzler wieder zurück in die Organisation gehen, also irgendwie.
Ja, das war der elegante Versuch, hier den Scrum Master wieder reinzubringen. Genau. Ja, aber die Mechanik ist dieselbe, ne? Also ein Kanzler wird, der komplett anders sein wird, ja, der wird Widerstände kriegen. Das heißt, da werden wir diesen durch die Zuschreibung und Vergangenheitsstabilisierung der Kultur wird es Widerstand geben. Also da wird's krachen. Ne? Also das heißt, da werden sie, so haben wir uns die Rolle nicht vorgestellt, so ist es bei uns nicht. Ne? Also das ist die Antwort der Kultur der Organisation in dem Moment. Ja, und um das quasi zu verändern, braucht es wie für alle organisationalen Veränderungsprozesse irgendeinen Schutzraum. Ja? Also der sagt, ja, ich erlaube das, der darf jetzt die Rolle anders spielen.
Das heißt, man sucht sich einen formell mächtigen Unterstützer, macht transparent, dass man den Eindruck hat, dass die Rollenzuschreibung, in der ich mich gerade befinde, total unpassend, unwirksam oder ich weiß nicht was ist und dass man jetzt erstmal aufräumen muss. Also klassischer Frühjahrsputz und dass man dafür Unterstützung braucht, weil das Immunsystem der Organisation so sicher wie das Amen in der Kirche, was gar nicht mehr so sicher ist, zuschlagen wird.
Richtig, also man muss aufräumen. Auf Teamebene, ne? Also der Scrum Master sagt so jetzt, lieber Chef, diese Mindset-Arbeit, die lassen wir jetzt ein bisschen sein, weil die ist einfach teuer und unwirksam. Ja? Wir konzentrieren uns jetzt zum Beispiel auf Strukturelemente. Ne? Also was können wir denn strukturell ändern? Bist du da dabei? Ne? Und der muss das beschützen, weil das Team wird dagegen sein. Ne? Da wird dann hinlaufen zum, wir haben so schöne Mindset-Workshops immer gehabt, das war immer so toll und jetzt tut er da strukturell an Prozessen was drehen, das gefällt uns nicht. In dem Moment muss der Schutzraum halten. Und gesagt, ja, ich weiß, ich habe es aber anders, ich möchte es aber anders jetzt. Ne? Der darf das. Ja? Und der wird Widerstand kriegen, der wird nicht alle mitnehmen können und begeistern können. Natürlich im besten Sinne der Intervention in Richtung Wertschöpfung. Ja.
Das heißt, im umgekehrten Sinne, ohne Schutzraum ist es wahrscheinlich, also ich würde jetzt nicht sagen, gar nicht möglich oder ganz schwierig, einer Rolle an eine neue informelle Zuschreibung zu verpassen.
Ja.
Kann man das so?
Ja, schwierig. Also wenn ich dran denke, wenn man zum Beispiel sagt, wie kann ich denn ein Sozialsystem kausal verändern, das ist die einzige Möglichkeit, ist zu zerstören. Mhm. Ja? Also man könnte natürlich jetzt kamikaze-mäßig machen, also ob das jetzt karrieremäßig ein guter Tipp ist, ist fraglich. Ne? Aber man könnte diese Rolle zerstören. Ja? Also bewusst die gegen die Wand laufen lassen und die kaputt machen, die Rolle, und die dann vielleicht neu aufbauen oder
wie neu besetzen.
Ist die Frage. Ja. Ja, genau. Ist die Frage, ob dieser Mensch, der da drin sitzt in dieser Rolle, ob der das dann überlebt. Ne? Also im Sinne von Abwehrreaktionen und sowas. Ne? Aber sowas könnte man schon auch machen. Ja? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein guter Tipp ist. Ne? Also es ist eine theoretische Möglichkeit.
Das habe jetzt so einen Gedanken, einen lustigen Gedanken. Wir haben ja so witzig, also es ist jetzt witzig gemeint, so 10 Gebote bei uns in der Abteilung. Und das erste Gebot lautet: Komme jeden Tag so zur Arbeit, als könntest du jederzeit gekündigt werden. Also gehen wir in.
Ja, geht in die Richtung, ne?
Gehen wir in Störung mit der Organisation, ne?
Das ist aber ein cooles Gebot.
Ja, okay. Also, genau, ja. Natürlich, also machen wir natürlich nicht, aber es geht eher darum, um die klassische Widerständigkeit natürlich am Leben zu erhalten, ne? Also nicht. Hm. Also Widerstandsfähigkeit, also nicht Widerstand gegen Dinge, sondern einfach, dass man die organisatorischen Konflikte halt jeden Tag austragen kann. Ne?
Was ja, aber also in dem Fall lohnt es sich ja wieder mal, die gute alte Probezeit hochzuhalten, weil das ist ja eigentlich genau die Idee. Ne? Also wenn ich davon ausgehe, dass die ganzen informellen Zuschreibungen einer Rolle, die kriege ich ja nur dann raus, wenn ich wirklich im Getümmel drin bin. Das kann ich ja per Definition vorher kaum vollumfänglich definieren. Deswegen lohnt es sich, eine Probezeit zu machen, um einfach rauszufinden, hey, kann ich irgendwie anknüpfen an das System? Passt es ungefähr oder halt nicht? Und wenn es nicht passt, dann muss ich halt mit einer Entscheidung treffen, ne? Ob es passt oder nicht.
Weil vorher die jungen Bewerber, also wenn ich jetzt Bewerberin, Bewerber bin, mein erster Job, ja, tolle Ausschreibungen, also und Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, okay, da gibt es im Hintergrund Zuschreibungen, die wird mir jetzt der Personal oder die Personalerin gar nicht erzählen können, weil das also so nur der Bauteilbeschreibung ist, ne? Und halt ihr Standard-Fragenkatalog mit mir durcharbeitet. Ja? Also so nach dem Motto, was ist Ihnen wichtig an unserem Unternehmen und so weiter, man kennt ja das. Dass man sozusagen so frech ist, ne? Gebot Nummer 1 und fragt, darf ich mit meinen zukünftigen Vorgesetzten sprechen? Ja? Oder habe ich die Möglichkeit, einen Tag im zukünftigen Team zu arbeiten? Oder man die Frage stellt, warum wurde diese Rolle nicht intern besetzt? Ne?
Ihr macht das doch, Alex, oder? Du hast doch mal erzählt, dass ihr so eine Art Probetag macht, oder? Oder wenn jemand das möchte, dann kann er bei euch einfach mal einen Tag mit mitarbeiten.
Ja, also wir hatten auch das Problem. Also ich mache das jetzt auch schon jetzt 16 Jahre. Und bis vor einigen Jahren hatte ich doch immer das, war ich nie sozusagen voll besetzt. Also war immer schwierig, das mit dem Recruiting. Und dann hat es bei mir sozusagen oben einmal Klick gemacht und habe mir wirklich diese Stellenanschreibungen angesehen und gesagt, das sind ja reine Bauteilbeschreibungen. Das ist also eine Wunschliste. Und wenn ich jetzt jung bin und das lese, da laufe ich davon. Also da, gerade jungen Menschen fehlt halt einfach nur ein bisschen das Selbstvertrauen und sagt, die nehmen mich ja sowieso nicht. Und dann habe ich zwei Veränderungen durchgeführt. Die erste Veränderung war, dass ich gar keine Bauteilbeschreibung mehr publiziere, sondern eine Problembeschreibung. Dass ich sage, das machen wir jeden Tag und wir suchen sozusagen Leute, die da gerne dabei sein möchten, also als Mannschaft diese Probleme zu lösen. Und das ist sozusagen unsere Minimumanforderung. Also du musst in dem Fall mit Open Source Software umgehen können, aber auf was für ein Level, egal. Ja, also es muss dich interessieren. Und das Zweite war dann, da haben sie dann natürlich Leute beworben, weil man einfach die Latte gesenkt hat. Und das Zweite war dann sozusagen ein Schnuppertag. Also da waren dann 3, 4 oder 5 Kollegen, die was halt Zeit haben, die haben dann mit denen hat der oder die Bewerber einen Tag verbracht. Und das ist sozusagen wie so ein bisschen wie ein Wanderpokal, ist er von einer Person zur anderen gegangen und man hat ein bisschen erzählt und meine Leute haben halt dann stellen halt die richtigen Fragen, ist eh klar. Also, und das eigentlich sind es immer zwei Fragen, was ich dann im Nachgang meine Kollegen stelle, also noch ein Schnuppertag, das ist, sage ich, passt er menschlich zu uns? Also quasi, wie sagt man so, kann man sich riechen? Ja, das ist schon ganz ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man komplexe Probleme lösen muss, entsteht da sehr viel Lebendigkeit. Also man muss ja Lebendigkeit zulassen. Also man muss ja schon einiges aushalten als Führungskraft, wenn man wirklich hochkomplexe Sachen behandelt, weil da geht es halt einmal wirklich die Emotionen auch durch. Also da muss man miteinander können. Und die zweite Frage ist, ist er technisch, also wie ist er technisch drauf, ja? Also ist das ausbaufähig, ja? Und dann gibt es entweder nur ja oder nein. Und dieselbe Frage stelle ich ja dann auch im Bewerber. Sage, kannst du dir vorstellen, 8 Stunden mit diesem Haufen Probleme zu lösen? Ja, also du hast das ja miterlebt. Und
entscheidest eigentlich du oder entscheidet dein Team?
Bitte?
Entscheidest du oder dein Team?
Also ich mache eigentlich nur ich bin sozusagen das Recruiting, also
Du schaffst an.
Genau, ich schaffe an und sage, okay, da sehe ich etwas, also da spüre ich etwas, also das Gespür habe ich ja, ob die Person in die Mannschaft passt. Aber die Entscheidung danach trifft das Team, die Mannschaft. Also wenn die Mannschaft dann sagt, nein, das, oder auf gut Österreichisch, schauen wir mal, also wenn irgendeiner sagt, schauen wir mal, sage ich, okay, dann lassen wir es. Also jeder muss sagen, passt, dann wollen wir in der Mannschaft haben. Also da bin ich dann draußen, ja.
Das ist gut. Aber das ist gut, insbesondere diese.
Und das adressiert ja genau diese informelle Rollenzuschreibung. Und wer soll er das besser erklären können, als wie das zukünftige Team oder die Mannschaft? Die haben ja diese Zuschreibung an diese neue Person. Ne? Das kann ich gar nicht vermitteln in einem Bewerbungsgespräch. Auch wenn ich es jetzt, ich weiß es ja, ne? Wir haben es jetzt im Wissen, dass es gibt, bin ich gar nicht in der Lage, das zu, also ich würde schon irgendwas erzählen, aber das wäre dann irgendwie ja, die Geschichte von irgendwas, ja, also ein Märchen.
Ja, und dieser Probetag, wo der da ist, ja, der kann, also zum Beispiel diese Frage, die du vorhin reingeworfen hast, warum ist das nicht intern besetzt, ne? Also der HRler erzählt dir dann irgendwas, dann schnupperst du schon so, ist irgendwie unplausibel, ist das jetzt, kann es das wirklich sein, ja? Und ihr werdet auch in diesem Probetag wahrscheinlich dann keine echte Antwort kriegen, ne? Weil vielleicht muss das, aber man wird auf jeden Fall den Mismatch kriegen, ne? Wenn man dann den fragt, den anderen, und dann kriegt man unterschiedliche Antworten. Ja, das ist ein Indikator dafür, dass so nicht die Wahrheit gesagt wurde, ne? Weil die quasi, es ist blöd gesagt, die Lüge nicht abgestimmt haben, ja? Können sie auch nicht, ja, bei so vielen Leuten. Und dann rentiert sich's da mal genauer hinzuschauen, ne? Also es ist kein Showstopper, aber man weiß, da ist was im Busch, ne? Also, und dafür gibt's die Probezeit, das rauszukriegen, ja. Mhm.
Also für mich ergeben sich jetzt gerade, also folgendes Bild, wir starten ja von der Prämisse aus, wenn das Organisationen aus Kommunikation bestehen, und dann ist ja der logische Schluss, dass die, wenn wir dieses Thema Umweltdifferenz nehmen, die Umwelt ja nie an sich so existiert, sondern immer als kommunikatives Abbild selbst konstruiert wird in der Organisation. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber heißt für mich in der Rolle, es gibt irgendwas, was die Organisation da rein interpretiert, reinschreibt an Erwartungen, an Vergangenheit, und das kriege ich halt vorher nicht raus, ne? Also ich kann jetzt erstens probieren, im Gespräch vorher danach zu fragen, muss aber wissen, dass ich wahrscheinlich keine ehrliche Antwort kriege, weil es halt viel vor der Bühne ist. Ich kann probieren, über geschickte Fragen das irgendwie probieren rauszufinden, ne? Ob es jetzt intern besetzt ist, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde, ob ich mit dem Vorgesetzten sprechen darf, ob es einen Teamtag oder sowas gibt. Und ansonsten muss ich mich halt ins Getümmel werfen, oder? Und dann einfach in der Organisation selbst im Informellen das erleben und gegebenenfalls halt in der Probezeit dann sagen, passt halt nicht. Also das ist jetzt so das, was ich aus dem bisherigen Gespräch mitgenommen habe.
Ja, also man kann natürlich noch mehr so Anknüpfungspunkte finden, die man im Vorfeld des Unternehmens betrachten kann, ne? Also theoretisch müsste man sich auch nicht die Erlaubnis holen, mit direkten Kollegen zu sprechen, ne? Also theoretisch ruft ihr einfach an. Also wenn ihr jetzt eine neue Abteilung wechselt, dann geht ihr einfach dahin, ja, und redet mal mit denen. Wenn ihr jetzt bei einer neuen Firma anfangt, jetzt je nach Berufsgruppe, ne, die sind ja kommunikativ ja auch erreichbar, die Leute, ne, auf irgendwelchen Events, auf irgendwelchen Messen, ja, dann fragt man den doch mal direkt, ne, wie läuft's bei euch, wie schaut's aus, ne? Also das heißt, um gar nicht erst in diese Rolle reinzukommen, die dann so komisch dysfunktional zugeschrieben ist, das kann man eigentlich auch an anderen Punkten noch vorher rauskriegen. Also bevor ich da überhaupt anfange, mit direkten Kollegen sprechen und das rauskriegen. Ja. Und insbesondere auf der operativen Ebene sind die ja sehr kommunikativ, ne? Da fällt ja diese Vorderbühnentheater meistens weg. Ja? Nach der zweiten Open Space Session, dann redet der schon Klartext irgendwann mal am Abend. Ja?
Genau, und wenn man sich, sage ich mal, wo bewirbt und dieser Versuch, die Hinterbühne zu verstehen, wird einem verwehrt, wäre das ja letztendlich auch dann schon ein Indikator dafür, okay, vielleicht sollte ich hier nicht arbeiten wollen. Ja. Mhm. Also da gibt es etwas zum Verstecken, und das darf ich erst entdecken, wenn ich mit Blut unterschrieben habe oder so.
Ja, ja. Und jetzt sind wir ja Organisationsentwickler, ne? Mhm. Also für einen normalen Beruf sozusagen wäre das ein Indikator, mach's nicht. Ne? Für uns ist halt eigentlich das, wenn wir merken, dass diese Rolle dysfunktional besetzt ist, ist es ja die Aufgabe. Ja, das heißt, man müsste das dann im Gespräch dann schon klären. Pass auf, ich merke hier, da ist die Rolle möglicherweise nicht richtig funktional ausgeprägt. Lass uns diese Rolle reparieren. Das ist mein erster Auftrag. Also wir sind da natürlich als Gestalter der Organisation in einer Sonderrolle. Ne? Also wir haben die Werkzeuge und wir haben die Mittel, um so eine Rolle zu reparieren. Es muss aber vorher klar sein, dass das der Auftrag ist.
Aus der Not eine Tugend machen sozusagen, ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, genau. Und das normale Fußvolk in Anführungszeichen kann das nicht, aber auch eine Führungskraft, ja, auch die kann solche Fehlentwicklungen von einer Rolle, kann die reparieren. Also wenn sie vorher quasi einen Chef haben, der total partizipativ ist und laissez-faire und Dings, ne, kann man, und es ist dysfunktional, nicht im Sinne der Wertschöpfung, Beispiel, die Leute kriegen immer Urlaub, egal wie, ne? Also so, da kann man das reparieren. Da muss man das aber vorher klar machen. Sagen, okay, ich sehe gerade, vorher war die Rolle so und so besetzt. Das ist dysfunktional, wenn plötzlich alle Urlaub haben, wenn es gerade brennt. Ne? Ich würde das gerne reparieren und wieder in richtige Fahrwasser, aber ich mache das jetzt anders. Also alle Rollen, die an der Organisation Strukturen arbeiten können, die haben da einen Gestaltungsspielraum.
Ich habe jetzt noch so einen Gedanken, was jetzt da anknüpft, nämlich das Stichwort war bei mir Rolle reparieren. Und ich habe jetzt die Unterscheidung, wieder mal die klassische Blau-Rot, ist bei mir hochgekommen. Und bei mir in der Abteilung ungefähr 30 Personen. Und es gibt schon Rollen, die sind, die haben einen blauen Anteil, also quasi klassisches Operation, ja, wo Dinge überwacht werden müssen, wo klassisch automatisiert Software installiert wird und so weiter und Monitoring. Das kann man dann natürlich schon ausschreiben als Rolle und dann natürlich das Angebot des Schnuppertags, ne, was ich vorher beschrieben habe, mit gemeinsamen Mittagessen und so. Aber was ich auch habe, ist, ich habe mittlerweile Positionen, die noch nicht wirklich eine Rolle haben. Das heißt, ich weiß, ich brauche Erweiterung der Mannschaft, ich brauche sozusagen Talente in dem und dem Bereich, aber das hat noch keinen Namen. Da sind wir auch dazu übergegangen, also wenn man in diesem, sagen wir, eher roten Bereich, im kreativen Bereich, also wo wir Kundenprobleme lösen müssen, für die es noch keine Lösung gibt, ne? Also wo Wissen erzeugen und nicht Wissen bereitstellen. Dort ist es, wo ich vorher beschrieben, wo ich wirklich Probleme ausschreibe ohne Rolle. Und dann, also wenn dann diese Person zusagt, dann sage ich zu der, du, schau dir mal alles an. Ja, also schau dir mal alle Probleme an, die wir hier haben jeden Tag. Greif überall hin und lass dich beobachten. Und dann passiert Folgendes, also das ist jetzt ein bisschen so eine Geschichte, ja, also so nehme ich das wahr, dass dann die Kollegen, die schon länger dabei sind, die Experten und so, die sagen, der Dominik, der ist ein Wahnsinn. Der macht das toll und das macht er toll und dann spreche ich mit dem Dominik, also, und der sagt, ja, genial, das habe ich selber gar nicht gewusst. Also was mir so auffällt, gerade bei jungen Leuten, die wissen eigentlich noch gar nicht, was sie alles können. Also das ist auch so ganz spannend und somit haben wir gedacht, also okay, das könnte man eigentlich zu einem Muster machen. Also, und das ist jetzt schon so, das mache ich jedes Mal, wenn wer anfängt bei mir, gerade in diesem Bereich, dass ich sage, okay, du kriegst nur so keine Zuweisung zu einer Rolle, sondern du darfst sie selber erschaffen, sozusagen. Ja.
Ja, wobei da muss man ein bisschen aufpassen, weil so eine Blanko-Rolle oder auch Menschen, die so Rollen anziehen, das ist ja wie ein Magnet. Ne? Macht Kluck, dann bist du der. Ne? Also einfache Dinge, der macht einen Ersthelferkurs, ja, bist du jetzt betrieblicher Ersthelfer, Kluck, hast du die Rolle. Ne? Und es kann dir aber auch bei Sachen passieren, die vielleicht nicht so, die du willst. Ne? Also keine Ahnung, du machst irgendeinen Vortrag zu dem Safe Framework, ja, als Scrum Master, weil du einfach nur informieren möchtest. Und plups, bist du der Safe-Experte und der Safe-Guy. Ja? So, und das willst du vielleicht gar nicht. Ja? Also egal, was du dir im Vortrag erzählt hast, du bist jetzt der Safe kann. Ja? Also man muss da auch ein bisschen aufpassen, welche Rollen da so wie so ein Magnet an seinen dran pappen dann.
Ja, genau, das passiert.
Aber die wird man nicht mehr los. Na, ja? Kriegst keine das, Chance.
Das ist genau Informalität, das kann man dann beobachten. Ja,
ja, genau. Genau.
Ich habe natürlich einen Vorteil, dass ich ja trotzdem, wir haben ja Ziele im Sinne von Kundenproblemen lösen. Das heißt, wir haben ja sozusagen einen Korridor, wo es hingeht. Also es ist ja nicht so, dass unser Vorgesetzter sagt, was wir jeden Tag zu tun haben, sondern wir haben direkten Kundenkontakt. Es wird ja dann trotzdem alles in diese Richtung adressiert. Ja. Aber wie du sagst, da kommt wieder ein neuer herein, ich lasse ihm den Raum und auf einmal hat er auf einmal diese Zuschreibung. Und das ist er dann, ja.
Und das aber es ist ja gewünscht, ne? Das kann ja sehr funktional sein. Das ist
gewünscht.
Ja. Genau.
Und es ist voll schön, also es ist wirklich total spannend, wie das. Du brauchst nichts tun. Du nur beobachten, die Leute greifen ja intuitiv dorthin, wo sie ihre Talente haben. Ja. Das ist,
ja, Das Schöne dabei ist, Martin, bei dem, was du angesprochen hast, wenn das denn dann so passieren sollte, hast du aber zumindest die Chance, wenn du es beobachtest, direkt einzugreifen. Ne? Du musst nicht mit der ganzen Vergangenheitsbewältigung loslegen, sondern du siehst, hey, da findet gerade eine komische Zuschreibung statt und kannst halt direkt eingreifen und die Kommunikation probieren, zumindest umzulenken.
Ja.
Ja, also, man kann schneller reagieren.
Genau, muss man auch, ne? Also muss dann ganz schnell widersprechen. Ja. Also, nee, ich mit Safe habe ich nichts am Hut. Ne? Das kann ich auch gar nicht. Ne? Also,
Ich wollte nur sagen, dass es gibt.
Ja, genau. Ja, es gibt's, ja. Genau.
Mhm. Da fällt mir ein Satz ein, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Branson oder Jobs oder wer andere, hat gesagt, ich stelle Leute ein, die, denen nicht ich sage, was sie zu tun haben, sondern die mir sagen, was zu tun ist. Ne? So in diese Richtung geht es ja dann, ne? Die was sozusagen von dieser ganzen Informalitäten und Zuschreibung überhaupt noch nicht belastet sind. Ja. Die was wirklich konstruktiv rein stören dürfen.
Schön. Also mir habt ihr jetzt sehr geholfen. Ich habe ein etwas klareres Bild. Haben wir noch was vergessen? Wollt ihr noch was ergänzen?
Ich hätte noch einen Aspekt, wo es zu einer Vermischung oder einer Verschneidung von Rollen gibt. Und zwar dann, wenn man in zwei Kultursystemen sozusagen arbeitet. Was ist das? Das ist, wenn man Dienstleister ist. Dann arbeitet möglich man in der Firma, wo man die Dienstleistung erbringt, ne, als Scrum Master oder so bei irgendeinem großen Konzern. Und man hat aber noch seine eigene Subkultur und seine eigene Rollenzuschreibungen in der Dienstleistungsfirma. Da findet eine sehr starke Vermischung statt, möglicherweise. Also es beeinflusst sich ein bisschen immer, ja. Aber das zu jonglieren, fand ich auch immer persönlich sehr interessant. Ja.
Mhm. Das ist noch eine weitere Dimension, die es schwieriger macht, ne? Weil dann,
Genau. Weil man hat dann auf einmal, also neben dem, dass man multiple Rollenzuschreibungen hat, hat man das in zwei Dimensionen. Mhm. Ja? Die sich möglicherweise berühren und zu Widersprüchen erzeugen.
Ja.
Also keine Ahnung, da bin ich in der Firma, bin ich vielleicht Führungskraft und gleichzeitig spiele ich in der Band an der Weihnachtsfeier. Ja? Das weiß der Kunde nicht. Ne? Und wenn sich das dann berührt, passiert da irgendwas. Ne? Also jetzt hier ein triviales Beispiel, ne? Aber das kann auch zu Problemen führen.
Ja. Und ein Aspekt hätte ich auch noch. Ich nenne sie mal die Schleudersitzrolle. Es gibt ja sozusagen.
Was ist jetzt das?
Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber es gibt, glaube ich, schon in jeder größeren Organisation sozusagen eine Position, eine Rolle, die was in kurzen Intervallen immer wieder neu besetzt wird. Genau. So wirst du vorhin an so eine dysfunktionale Rolle.
Ich weiß, was du meinst. Ich kenne da so Scrum-Teams, da wo im 6-Monats-Rhythmus der Scrum-Master ausgewechselt wurde. Ja, so zieh fix, jetzt ist er immer noch nicht der Richtige. Ja, also wir finden schon einen, der das reparieren kann, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Wer war das? Der hat das gesagt, ein sich nicht abnutzender Irrtum. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ist nicht von mir. Aber das ist da so. Ne? Man glaubt, es liegt an der Person, die dieses Developing-Team wieder auf Spur bringen kann. Und man verschleißt da einen Scrum Master nach dem anderen.
Genau.
Ja. Mhm. Guter Punkt,
ja. Das war jetzt noch nicht die richtige Person. Ne?
Ja,
richtig. Also so der richtige Kanzler, ne, sozusagen.
Und die Armen sind verzweifelt, ne? Weil die wissen nicht, an was es liegt, weil der Baukasten, also das Rezept und die Teile stimmen alle. Ja. Die sind dann ratlos, ne?
Es wird ja sozusagen alles in Frage gestellt, nur die Rollendefinition per se nicht. Ne?
Und die Rahmenbedingungen nicht, ne?
Ja.
Also quasi oder das wird dann ausgewichen. Ne? Also da werden dann irgendwie so Lappalien, irgendwie so, ja, also so ganz gut Englisch konnte er jetzt nicht und er hatte so einen leichten Akzent gehabt und vielleicht lag es an dem. Ja, ich so, nein, mit Sicherheit nicht. Ja.
Ja. Jetzt habt ihr vorher aus der Blick der Organisationsentwickler ja gesprochen, dass man sagt, okay, so eine Rolle gehört ja repariert. Wenn man darf, natürlich. Aber was könnte man so jetzt der Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben, wenn sie selbst dann sozusagen in so eine Rolle kommt?
Die repariert werden muss.
Schnell weg. Wo man dann merkt, okay, eigentlich ist das doch dysfunktional.
Ja, also weglaufen Kann ist sein, wenn man nicht viel Zeit hat und da viel Zeit investieren möchte. Ne? Also, dass man sagt, ich erkenne das. Also, ich glaube, Transparenz hilft da. Ne? Also, das aufzuzeigen, dass das nicht an der Person liegt. Ne? Ist die Frage, ob das gelingt. Ne? Also vor allem, wenn die Leute diese nicht abnutzende Irrtum, das ist ja der Effekt eben, dass man eben das eben, dass der es eben nicht versteht, warum es nicht an der Person liegt. Vielleicht ad absurdum führen, Urlaub machen. Hilft auch immer. Lange Urlaub machen. 4 Wochen, 6 Wochen. Ja? Und sagen, ja, du, ist auch eine großartige Chance, da können wir es mal ausprobieren, ob das vielleicht auch, ob die auch einen anderen Input mal brauchen. Ne? Dann nehmt ihr irgendeinen anderen beliebigen Scrum Master rein oder der diese Rolle nimmt, der soll das mal vertreten für 6 Wochen. Und 6 Wochen ist da so ein Zeitraum, da muss relevant vertreten werden. Ne? Da kann man nicht aufschieben. Ne? Da kann ich sagen, ja, das besetzen wir jetzt nicht, das wird schon irgendwie, rüttelt sich schon ein. Bei 6 Wochen oder noch länger, da muss man es vertreten. Ne? Echt. Operativ auch. Ja? Und dann sag du, das gleiche Problem wie vorher. Liegt nicht an mir. Merkst du was?
Mhm, ja. Also die erste Variante ist eben wieder, wenn man es versteht, dass man da jetzt auf einer dysfunktionalen Rolle sitzt, einfach gehen.
Ja, das ist wahrscheinlich okay. die schnellste und für einen persönlich die Energie wenigst, am energieaufwendigste.
Also die Probezeit nutzen, ja. und natürlich gehen. Und die zweite Variante wäre eben, sie, so wie ich es jetzt verstanden habe, so wie es das du beschrieben hast, der Organisation das, sage ich mal, aufzuzeigen, dass sie dysfunktional ist, oder?
Ja.
Mhm. Ja.
Also gar nicht irgendwie versuchen, so eine Reparatur dessen, sondern ich zeige euch mal den Irrtum. Oder ich versuche den, oder? Gibt es eine dritte Möglichkeit, wenn man so dort landet?
Das war ja die Idee vor allem mit dem Schutzraum auch, oder? Das geht für mich Hand in Hand. Bei Reparieren, ja, stimmt, mit dem Auftrag, das geht nur, wenn ich einen Schutzraum habe und einen formal Mächtigen, der das Vorhaben beschützt, weil ich ja nicht das machen kann, was ich eigentlich tun sollte, sondern erstmal monatelang, keine Ahnung, wie lang es geht, je nachdem, wie schlimm die Ausprägungen sind, diese Rolle reparieren muss, um überhaupt wirksam sein zu können.
Ja, recht viel mehr fällt mir da nicht ein.
Mhm. Ja. Gut. Dann sage ich vielen Dank für den netten Plausch und ich freue mich aufs nächste Mal und weitere Gedanken. Ich freue mich auch von euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, E-Mails, Kommentare und natürlich positive Bewertungen auf allen gängigen Plattformen. Und dann viel Spaß beim Beobachten, alles Gute und bis bald.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.